das Olga-Hospital, das Karl-Olga-Krankenhaus in Stuttgart oder auch der Olga-Hain im Raum Tübingen. Alle diese Orte beziehen ihren Namen auf Olga Nikolajewna, die württembergische Königin von 1864 bis 1892. Antje Windgassen hat eine Romanbiografie »Königin Olga, die Zarentochter auf dem württembergischen Thron« über die Königin und ihr Leben verfasst. Im Buch begleitet der Leser Olga Nikolajewna Romanowa, genannt Olli, die Tochter von Zar Nikolai I. und seiner Gattin Alexandra Fjodorowna. Das Buch wird meist in der dritten Person erzählt. Ausführlich berichtet die Erzählung von Olgas Kinderzeit am russischen Zarenhof im Kreise ihrer Geschwister. Auch nach links und rechts blickt das Buch und beginnt nicht mit Olgas Geburt, sondern vielmehr mit dem Kennenlernen ihrer Eltern. Olga heiratet nach einigen Liebesirrungen und Wirrungen schließlich den württembergischen Kronprinzen Karl.
In Windeseile war ich mit dem Umkleiden fertig und wartete im weißen Spitzenkleid mit rosa Stickereien, den Zopf mit emailgeschmückten Nadeln aufgesteckt, vor der Tür des Empfangszimmers. Ich musste unbedingt ein wenig Atem schöpfen, bevor ich eintreten konnte. Derweil lauschte ich, wie ich verschämt eingestehe, ich konnte zwei Stimmen vernehmen, die meiner Mutter und eine tiefere, männliche, die mir sehr wohlklingend erschien. Obgleich mein Herz noch immer klopfte, trat ich nun ein, sehr bemüht, gefasst zu wirken und nicht verlegen zu erscheinen. Der Kronprinz erhob sich sofort und kam mir entgegen. Er nahm meine Hand und küsste sie. »Meine Eltern haben mich beauftragt, Ihnen die herzlichsten Grüße zu überbringen«, sagte er mit sanfter, sehr liebenswerter Stimme. Dabei ruhte sein Blick aufmerksam auf meinem Gesicht.
Dem jungen Glück wird jedoch ein Dämpfer versetzt, als Olga erfährt, dass Karl homosexuell ist und sie somit niemals Kinder haben werden. Einen tieferen Einblick in das Innenleben Olgas findet sich in kurzen Passagen, die Olgas Memoiren entnommen sind. Diese sind passend eingestreut und bieten einen interessanten und guten Kontrast zum sachlichen Erzählen in der dritten Person.
Zu einer meiner frühesten Kindheitserinnerungen gehört unser Umzug in den Winterpalast in St. Petersburg. Obwohl das Schloss um vieles prächtiger war als unser schlichter Peterhof, weiß ich noch gut, dass ich unser neues Heim von Anfang an nicht leiden konnte. Es war kalt und zugig und in seiner Größe so unübersichtlich, dass es mir lange nicht mehr gelingen wollte, von meinem Zimmer aus in die Gemächer meiner Eltern und wieder zurückzufinden. Das Unglück einer dreijährigen Großfürstin interessierte zu dieser Zeit jedoch kaum jemanden.
Olga erscheint im Buch äußerst sympathisch. Ob sie Freundschaften schließt, sich in junge Männer bei Hofe verguckt oder ihre traumatisierte Nichte als Tochter aufnimmt. Dennoch fällt auf, dass Olga im Buch enorm verklärt wird. Sie muss eine Heilige gewesen sein, so wie sie beschrieben wird. Besonders auffällig ist dies, als ihr Ehemann Karl ihr seine Homosexualität gesteht. Olga zieht sich zwar zurück, braucht jedoch lediglich 2 Tage, um ihren Kinderwunsch an den Nagel zu hängen und ihrem Mann zu verzeihen. Einen tieferen und langanhaltenden Konflikt gibt es nicht.
Wieder und wieder rief Olga sich Karls Worte ins Gedächtnis zurück. Sie hatten sehr aufrichtig geklungen. Und sie zweifelte auch nicht an seiner Liebe. Aber konnte eine Ehe, zumal eine, aus der ein Thronerbe entstehen sollte, nur platonisch existieren? Nur geistig und seelisch, ohne das Körperliche? Olga wusste es nicht. Vielleicht konnte es gelingen, wenn die Liebe wahrhaftig genug war. Aber wenn sie bei Karl blieb, würde sie niemals Kinder haben. Eine grausame Vorstellung. Dann wies sie den Gedanken daran weit von sich. Für eine Entscheidung war es noch viel zu früh. Sie versuchte, die Situation nüchtern zu betrachten. Die Karten lagen auf dem Tisch. Die Erklärung für Karls Distanziertheit, die sie so lange herbeigesehnt hatte, war nun da. Jetzt musste sie auch damit leben. Und das Erste, worüber sie sich Klarheit verschaffen sollte, wollte sie dieses Leben mit oder ohne Karl führen?
Angesichts der Zeit, in der Olga und Karl lebten, ist es eher unwahrscheinlich, dass Olga diese Eröffnung innerhalb von so kurzer Zeit verarbeiten kann. Laut Story liebte sie ihren Mann aufrichtig und leidet unter der körperlichen Abstinenz. Nachdem zusätzlich vorher im Buch deutlich gemacht wird, wie sehr sich Olga Kinder wünscht, ist es kaum zu glauben, dass Olga diesen Wunsch so schnell und problemlos aufgibt. Das Paar lebte zudem in einer Zeit, in der der Wert einer Frau auch an ihrer Gebärfähigkeit gemessen wurde. Für Olga scheint es zusätzlich schockierender zu sein, dass Männer ihre Frauen mit Mätressen betrügen. Diese Einrichtung war damals verbreitet, während Homosexualität offiziell verfolgt wurde, was auch der Roman Olga durchaus bewusst ist. Dieses Verhältnis von Olgas Reaktionen scheint doch unglaubwürdig und deutet eher auf Naivität hin, gerade da das Mätressentum häufig einen geradezu offiziellen Charakter trug. Diese Diskrepanz in ihren Reaktionen wird nicht tiefergehend erläutert. Lediglich ein Konflikt zeichnet sich ab und wird bereits im Klappentext beworben. Karl beginnt eine Affäre mit einem jungen Amerikaner und lebt diese recht offen aus.
Doch dann geschah etwas. Anfang der 1880er Jahre kam der ungewöhnlich gut aussehende Amerikaner Charles Burger Woodcock nach Stuttgart. Der Sohn eines New Yorker Metzgermeisters, der sich zum Prediger ausbilden ließ, befand sich auf einer Deutschlandreise, als er durch Zufall dem König begegnete. Der inzwischen über 60-jährige Karl verliebte sich Hals über Kopf in den um 27 Jahre Jüngeren und bat ihn, in Stuttgart zu bleiben und als Kammerherr an seinen Hof zu kommen. Woodcock nahm das Angebot an und wurde fortan der ständige Begleiter des Königs. Die Unzertrennlichkeit der beiden ging so weit, dass sie in der Öffentlichkeit sogar die gleiche Kleidung trugen, um ihre Eintracht zu symbolisieren.
Jedoch nimmt auch dieser Konflikt weniger Raum ein, als man nach dem Klappentext erwarten würde. Diese Geschichte ist nicht unwichtig, wird jedoch erst am Ende in wenigen Zeilen abgehandelt. Olga stürzt sich in die karikative Arbeit. Sie wird als soziale und vollkommen herzensgute Person dargestellt. Die Autorin verklärt die Königin und kann somit lediglich an der Oberfläche der Person kratzen. Olga war kein Engel, sie war ein Mensch. Und ein Mensch besteht auch aus Ambivalenzen und Schwächen. Einen Blick hierauf bietet das Buch nicht und kann somit niemals das Gefühl vermitteln, eine tatsächliche, mehrschichtige Auseinandersetzung mit der Figur zu bieten. Ein kleiner Kratzer am Bild der württembergischen Königin wäre nicht störend gewesen. Er hätte gut getan.
Die Heilanstalt Maria Berg war inzwischen nicht mehr das einzige Haus, für das Olga die Schirmherrschaft übernommen hatte. Bereits im August 1842 war von zwei Ärzten das erste Kinderkrankenhaus in Stuttgart eröffnet worden. Eine Weile hatte Königin Pauline die Einrichtung betreut, übergab sie dann aber in Olgas Hände. Der Kronprinzessin war natürlich bewusst, welchen Hintergedanken Pauline damit verfolgte. Das Kinderkrankenhaus arbeitete nicht kostendeckend, weil viele Eltern nicht über genug Geld verfügten, um die Rechnungen für die kleinen Patienten zu begleichen. Das bedeutete, dass das Haus unterstützt werden musste. Und Pauline fand es einfach gerechter, dass Olga dies aus ihrer offenbar nicht versiegenden Schatulle tat, als sie aus ihrem niedrigen Budget. Der Kronprinzessin war es recht. Sie verfügte über ausreichende Mittel. Und wenn ihr das Geld tatsächlich einmal ausgehen sollte, musste sie nur ihrem Vater schreiben. Zar Nikolai sorgte dann umgehend für Nachschub. Zwei Jahre später erhielt das Kinderkrankenhaus den Namen Olga Heilanstalt für Kinder. Schon bald nannten es die Stuttgarter freundlich Olgele.
Königin Olga ist ein Buch, das beim Lesen Freude bereitet. Es liest sich wie ein Märchen und ist angenehm geschrieben. Für die Unterhaltung und Entspannung ist das Buch das Richtige. Insgesamt gelingt der Autorin eine gute Mischung zwischen Romanelementen und historischer Erzählung. LeserInnen sollten jedoch nicht erwarten, eine kritische Auseinandersetzung mit der historischen Person und ihrem Umfeld zu finden. Wer diesen Anspruch jedoch aufgibt oder gar nicht hegt, wird den Schreibstil und die Story genießen.